Meine Damen und Herren, es ist Sonntag, der 13.09.2020 und damit ist noch ungefähr ein Monat bis zum Start von Star Trek Discovery. Das startet nämlich in Europa am 16.10.2020.
Oder so.
Oder so. Und deswegen müssen wir unbedingt drüber reden. Und das werden wir jetzt tun. Juhu.
Es gibt nämlich einen neuen Trailer, können wir noch sagen. Es gibt einen neuen Trailer, brandneuen Trailer und wir werden uns mit diesem brandneuen Trailer auseinandersetzen und über die vielen Fragen sprechen, die da so im Raum stehen, wie zum Beispiel: Wie viel Control ist noch in Control?
Ja, nicht schlecht.
Hast du auch noch eine?
What is the burn?
Und wie viel Haarextensions hat eigentlich Burnham?
Ja, time is on her side. Los geht's.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zu einer Trailer-Analyse des letzten aktuellen brandneuen frischen Trailers zu Star Trek Discovery Staffel 3. Und darüber sprechen wir jetzt, was darin alles zu sehen ist und welche Fragen da noch so neu begegnet sind auf dem Panel heute.
Andreas Dohm
und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr habt vielleicht jetzt damit gerechnet, wenn ihr überhaupt damit gerechnet habt, dass es eine neue Folge Star Trek Lower Decks gibt von uns als nächstes. Die wird es auch geben, so viel schon mal vorab, aber wir schieben das mal eben kurz dazwischen.
Das ist toll, machen wir jetzt immer 2 Discovery-Panels pro Woche.
Ja, super, oder? Ja, wenn die jetzt jede Woche noch einen Trailer raushauen, können wir das ja gerne machen, aber dann müsstest du mit CBS mal in Kontakt aufnehmen.
Wir brauchen doch vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung von unseren Patreonen und unseren
Patriarchen.
Patriarchen, genau. Damit wir langsam oder sicher aus unserem normalen Job hinaus gleiten können, um quasi nur noch Star Trek zu machen. Das finde ich ganz gut eigentlich.
24 Stunden am Tag. Ich finde das auch, das ist ein strebenswertes Ziel. Jobs sind eh überschätzt. Ne?
Also, Star Trek TV.
Gott.
Ich glaube, das könnte rechte Probleme geben, oder?
24 Stunden will auch niemand unsere Fressen sehen, ganz ehrlich.
Ja, können ja ab und zu mal jemand anders laufen lassen. So.
Wir arbeiten an dem Konzept, aber sprechen jetzt vielleicht erstmal über diesen grandiosen neuen Trailer. Also grandios ist vor allen Dingen erstmal, dass er da ist. Ich habe da ehrlich gesagt nicht mehr mit gerechnet, dass da noch was kommt. Du?
Doch, damit hatte ich gerechnet schon.
Ja?
Ich wusste nur nicht, welche Gelegenheit sie nutzen. Und es war jetzt eigentlich ganz schön, dass sie diesen Star Trek-Tag genutzt haben und quasi irgendwie eine eigene kleine Convention zu basteln, in dem es dann Panels zu allen möglichen Serien gab. Das war ganz nett eigentlich.
Ich habe nichts gesehen außer dem Trailer. Das heißt, du kannst, wenn du möchtest, mir auch noch 2 Neuigkeiten erzählen aus diesem Star Trek-Tag, die ich verpasst haben könnte.
Nee, ich kann das, glaube ich, mitten im Trailer machen, weil das so 2-3 Informationen, 2-3 ergänzende Informationen von Alex Kurtzman war. Ansonsten war ganz, ganz viel Promosprech dabei. Mhm. Was natürlich besonders toll war an diesem Star Trek-Tag, war überhaupt nicht das, was irgendwo in L.A. passiert ist, sondern tatsächlich das, was in Eberswalde passiert ist, beziehungsweise in Hamburg, nämlich die Eröffnung des virtuellen Museums in Eberswalde. Ne, der Kapitän Benjamin Stöwe hat mit seinem Team da eine ganz tolle Nummer fabriziert. Guckt euch das mal an, das virtuelle Museum Eberswalde, ne, der USS Eberswalde quasi, ne, das kleinste Star Trek-Museum der Welt, jetzt vollständig digitalisiert. Klickt euch da mal durch, das müsst ihr auf jeden Fall mal gucken. Findet ihr auf jeden Fall über YouTube, vielleicht können wir es auch mal verlinken hier unter dieser Folge.
Ja, auf jeden Fall eine geile Aktion, das kann man auf jeden Fall mal machen, da mal einen Besuch abstatten, das spart auch viel Zeit, die wir mit Autofahren verbringen hätten müssen, aber ich würde da trotzdem gerne nochmal irgendwann.
Ja, auf jeden Fall.
Wir fahren da mal hin. Irgendwann, wenn diese Welt wieder eine andere ist, fahren wir da gemeinsam hin.
Ich habe mich schon ein bisschen reingeklickt in das Museum und ich muss sagen, ich will noch lieber jetzt mal nach Eberswalde, um mir das wirklich anzuschauen.
Abgesehen davon, dass wir dann auch wundervoll irgendwelche Quatschsachen mit Benjamin aufzeichnen könnten. Da würde ich mich auch auf jeden Fall drüber freuen. Aber Quatsch, das in einer, Benjamin. Genau, das in einer, Quatsch mit Benjamin, toll. Jetzt im ZDF, morgens um 9.15 Uhr. Das in einer fernen Zukunft. Apropos ferne Zukunft.
Oh, sehr, sehr schöne Überleitung. Also, was war die Basis, mit der wir jetzt in diesen Trailer reingehen? Also wir werden jetzt, also es wird keine Tiefenanalyse eines Trailers werden. Dafür brauchen wir wahrscheinlich noch wesentlich mehr Zeit, als wir uns jetzt nehmen können tatsächlich. Aber können so einzelne Bilder mal uns anschauen und mal gucken, was es damit denn auf sich hat. Also was war die Basis, mit der wir in Discovery Staffel 3 reinstarten? Ich habe mal versucht, das ein bisschen zusammenzufassen, aber es ist mir gar nicht mehr so einfach gefallen. Also ich weiß, Gabriel Burnham hatte eine Zukunft gesehen, also die Mutter von Michael, ne, die mit dem Red Angel Suit unterwegs war, die hatte eine Zukunft gesehen, in der es keinerlei empfindungsfähiges Leben mehr gab. So.
Also richtig, richtig mies. Das war richtig dystopisch, richtig Ende der Galaxis und so, ne?
Genau,
des Universums.
Denn Control hatte die Sphärendaten bekommen, die wir in Obel for Charon kennengelernt haben, in der Staffel 2, vierte Folge.
Ja.
Und diese Sphärendaten enthalten so viel Informationen, dass Control damit seine KI so stark ausbauen kann, dass es quasi unendlich mächtig wird und dementsprechend Kontrolle über alles bekommen würde.
Es waren im Prinzip so die Daten über das Wissen des Universums, könnte man so sagen. Ne? Also genau. es war ein sehr powervolles
ist das, Ding.
Ist das? Ich bin bei dem Wort powerful. Das
kraftvoll.
Kraftvoll. Ist völliger Quatsch. Ne?
Mächtig.
Entweder powerful oder so. Danke. Ich habe wirklich gerade kurz überlegt, ob das ein deutsches Wort ist. Halleluja. Mächtig. Mächtig.
Genau. Mächtig. Sehr mächtig. Der Plan war also, wir schleppen Control in die Zukunft, dann kommt Control nicht an die Sphärendaten und kann nicht riesig werden. Andererseits waren die Sphärendaten ja auch auf Discovery. Also war der Plan, Control und die Sphärendaten in die Zukunft zu schleppen und dann mal gucken. Oder so.
Aber dann haben sie ja Control eigentlich noch vorher ausgeschaltet, wenn ich
genau.
mich da richtig erinnere. Und damit wäre das Problem ja eigentlich gegessen gewesen.
Genau, Imperatorin Georgiou hat Control mit dem Roundhouse-Kick und der, und der Sporenreaktionskammer zusammen gekillt. Und die Discovery ist aus irgendeinem Grund trotzdem in die Zukunft gereist. Ich weiß es nicht mehr genau, warum. Vielleicht könnte man nicht mal abbrechen oder so.
Der Kurs war schon eingegeben, so. Ja. Saru hatte schon Engage gesagt.
Ja. Und Burnham ist dann mit dem Rage Angel Suit vorgeflogen und hat dafür so ein Zeitwurmloch aufgemacht. Und mit auf der Discovery sind jetzt die Brückencrew, Saru, Tilly, Stamets, Culber, aber eben auch Georgiou und Jet Reno.
Ja.
Hm? So.
Die ein Stück weit auch, also nicht zur Brückencrew, aber zur Crew gehört.
Ja, genau. Also zumindest so halb, ja. Haben wir irgendwas vergessen an Grundlagen?
Lass mich kurz drüber nachdenken. Nee.
Nee. Also es sind ein paar Leute da geblieben, aber gut. Also
genau.
Vor allen Dingen, der Wichtigste, der da geblieben ist, neben Spock wahrscheinlich, ist halt Ash Tyler. So,
ja.
Und das gibt uns noch kleinere Probleme, aber wir werden darüber gleich mal sprechen.
Genauso wie das Problem Georgiou natürlich eins ist, für
genau.
diverse Dinge, aber das kann man ja nochmal anschauen. Ja. Aber es hätte auch Probleme gegeben, wenn Tyler da gewesen wäre, wie wir jetzt nach diesem Trailer wissen, rein emotionale Probleme. Aber vielleicht später.
Also der ursprüngliche Plan war, dass die Discovery 930 Jahre in die Zukunft springt und auf dem Planeten Terra Lysium landet. Und der war Gabriel Burnhams Operationsbasis. Und letztes Jahr hat aber Sinequa schon auf einem Panel gesagt, ja, das Schiff wird nicht auf Terra Lysium landen. So.
Hm.
Ist erstmal eine Nichtinformation, weil wir halt über die Zukunft überhaupt nichts wissen.
Ja.
Im Trailer sehen wir dann erstmal, wie Michael durch so ein Trümmerfeld voller Föderationsschiffe fliegt.
Mhm.
Damit ist natürlich schon ein Setting aufgebaut, ne? Also irgendwas ist da passiert. So.
Also wir wissen ja aus den anderen Trailern schon, dass wir uns auf jeden Fall in einer Zukunft bewegen, die ziemlich im Arsch ist. Und das unterstreicht das jetzt quasi nochmal, ne?
Ja. Wir kennen ja im Prinzip nur einen Planeten erstmal, beziehungsweise zwei Planeten, die wir sehen. Deswegen müssen wir da ganz vorsichtig sein. Vielleicht ist ja das auch nur ein Winkel der Föderation, wo irgendwas passiert ist. Ne?
Mhm.
Also da würde ich
aber nicht, dass die Föderation nicht mehr so richtig funktioniert, wie sie mal funktioniert hat, das wurde ja eigentlich auch im letzten Trailer schon klar. Ne?
Genau, das auf jeden Fall. Ja.
Ja.
So, die Discovery spielt so ein bisschen Enterprise D auf Viridian 3. Ne? Die landet hart.
Ja. Also landen ist auch sehr euphemistisch, ja.
Genau, sie nutzt als Landefeld irgendeinen großen Felsen und auf diesem Felsen zerschellt sie quasi dann.
Ja.
Und es sieht so aus, als ob Michael sofort von der Discovery getrennt wird.
Also ja, schon, also sie ist ja vorgeflogen, ne? Es
genau.
sieht so ein bisschen so aus, als würde sie da irgendwie durch die Gegend geschleudert ne? Und ja, ist auf jeden Fall alleine unterwegs. So habe ich das auch verstanden.
Ja. Jetzt würde ich mal spekulieren, dass die erste Episode quasi nur Michael Burnham zeigt, die versucht, eine Vorstellung davon zu bekommen, wo sie überhaupt ist, wie es da aussieht und wer noch lebt und ob es eventuell auch noch die Discovery gibt.
Was den Freudenausbruch über Lebenszeichen ein wenig später unterstützen würde, also diese Theorie würde dieser Freudenausbruch
unterstützen.
Ja. Um euch kurz reinzuholen, da ist Burnham sehr, sehr aufgeregt, denn sie hat da den Red Angel Suit aufgebaut und der projiziert so ein bisschen so Bilder. Das heißt, sie versucht im Prinzip eine Recherche zu machen und bemerkt dann auf dem Planeten multiple Lebenszeichen.
Ja, so. Und freut sich Keks.
Ja, okay, oh, Keks.
Augen auf bei der Wortwahl, Herr Sonntag.
Wir erinnern uns nochmal. Der gesamte Zweck der Discovery, in die Zukunft zu springen, bestand darin, diese apokalyptische Zukunft von Gabriel Burnhams Erfahrung quasi zu verhindern. Ja. Das heißt, was Burnham da gerade bemerkt, ist, dass ihr Plan aufgegangen ist. So,
ja.
Ne? Es gibt Leben. Es gibt Leben in dieser Zukunft und offensichtlich erfindungsfähiges Leben.
Auf der anderen Seite habe ich mir dann überlegt, ich meine, jetzt, wir wissen nicht, um wie viele Lebenszeichen es sich da handelt im Endeffekt. Wahrscheinlich sind es dann ein paar mehr, ne? Weil wenn es die Lebenszeichen der Crew gewesen wären, dann wäre damit ja auch noch kein Blumentopf geworden. Weil, also das ist schön, dass die lebt, aber dann wissen wir immer noch nicht, ob sonst noch irgendwas im Universum lebt. Aber vermutlich sind es mehr, ne?
Ja, ich glaube, es sah so ein bisschen aus, als würden da so Punkte aufploppen, ne, auf diesem Bildschirm. Das heißt, dann wäre es auch nicht nur an einer Stelle irgendwie.
Ja.
Ich meine, auch das ist schon erstmal eine Freude, ne, die Discovery Crew lebt.
Ja.
Aber das ist sich auch so ein bisschen verteilt, so. Also auf jeden Fall gibt es multiple Lebenszeichen in diesem Universum und das ist doch erstmal schön. Vielleicht auch nur auf diesem Planeten, weiß ich nicht genau. Ja, also die Zeitachse wurde geändert und dieses Opfer, ne, dass die alle zurücklassen mussten, auch ihre Familie und ihre Freunde und sowas, das hat sich offensichtlich gelohnt.
Da sind wir natürlich wieder bei der großen Frage Zeitreisen. Ne? Die große Frage ist jetzt, sind wir in einer, also die Annahme müsste ja, wir haben da ja mal ausführlichst drüber geredet, ja. In der zweiten Staffel Star Trek Discovery. Wir sind weiterhin der Annahme, dass wir uns in einem Universum bewegen, wo wir, wenn wir durch die Zeit reisen, die Zeit verändern können, die Zeitlinie verändern können.
Genau, es ist kein selbstkonsistentes Universum, sondern es ist ein Universum, in dem man eben durch Geschehnisse in der Vergangenheit den Zeitverlauf verändern kann.
Und wir sind dann auch nicht in einer Parallelgeschichte, macht sich kein Parallelzeitstrahl auf, sondern wir gehen jetzt davon aus, dass wir eigentlich, was ja auch wichtig ist, letztlich für Continuity und bla, so, ne? Also das heißt, wir befinden uns im gleichen Universum wie vor dieser Zeitreise.
Genau, wir wissen zumindest nichts von einem Parallelstrang. Ne? Wir erleben nur den Parallelstrang, der dann verändert worden ist. So.
Genau.
Ansonsten würden diese ganzen Zeitwächter, Daniels und die aus DS9 und sowas, die würden alle keinen Sinn machen. Das hatten wir schon mal versucht zu erklären. Da ist Star Trek nicht immer kohärent, aber an dieser Stelle gehen wir mal davon aus, dass das Universum eben veränderlich ist in der Zeit. Mhm. So.
Genau.
So, die erste Person, die Burnham in der Zukunft trifft, ist Cleveland Booker, gespielt von David Ojala, der sofort bemerkt, ja, du bist aber nicht von hier, ne? Du kommst aber nicht hier weg. So.
Ist das rassistisch?
So ein bisschen, ne? Naja.
Wo kommst du eigentlich her?
Es gibt auf jeden Fall mehrere Szenen, in denen Burnham und Book über diesen Planeten wandern. Moosbedeckte Steinlandschaft, gedreht
schön,
in Island. Ne? Sehr, sehr schön.
Ja. Es sind wirklich tolle, am Anfang tolle Bilder, tolle große, weite Aufnahmen in diesem Trailer, finde ich. Also das macht ganz viel Atmosphäre irgendwie.
Ich will auch unbedingt mal nach Island, muss ich sagen. Ich bin noch nie in Island gewesen und würde gerne mal dahin.
Ich bin dabei, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil es auch, glaube ich, für uns dicht besiedelte Mitteleuropäer für unvorstellbar viel Platz gibt. Also viel Natur.
Ne? Ja, und Schafe.
Und Schafe. Und unvorstellbar viel Schafe vor allem.
Die Frage ist für uns natürlich auch, was Book da überhaupt macht. Ne? Weil offensichtlich auf diesem Planeten ja überhaupt nichts los ist. Wir können vielleicht davon, also meine Spekulation wäre, dass diese Bruchlandung von Burnham eventuell so einen Alarm ausgelöst hat und Book war die Person, die da jetzt hingeschickt worden ist.
Ein Alarm?
Ja, warum soll Book auf diesem Planeten rumlaufen? Da ist absolut nichts.
Ja, es stimmt. Ja, aber gut, ich meine, wir sind ja dann irgendwann in Infrastruktur, ne?
Ja.
Ist halt die Frage, ob die Discovery auf einem anderen Planeten ist oder nur auf einer anderen Ecke des Planeten, ob vielleicht auf einer anderen Ecke des Planeten sowas wie Zivilisation besteht, ob die Zivilisation möglicherweise unterirdisch ist, weil auf dem Planeten es nicht so geil ist obendrauf oder so. I don't know. Also das wären ja so mögliche Erklärungsversuche. Oder der ist halt irgendwo im Planeten nebenan gewesen und ein Korb quasi. Und,
ja, genau. Ja. Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass so ein Eintritt in eine Atmosphäre eines Planeten, wo sonst nie was war, dass das nicht völlig unbemerkt ist in der Zukunft. Ne? Dass sowas nicht völlig unbemerkt passiert. Er gibt dann auf jeden Fall den absolut größten Hint auf die Story, die wir in Staffel 3 erleben werden, den wir in diesem Trailer haben. Er sagt nämlich Burnham, dass die Föderation größtenteils wegen eines Ereignisses verschwunden ist. Und dieses Ereignis heißt The Burn.
Genau.
Gehen wir davon aus, dass es nichts mit Burnham zu tun hat.
Es war kurz ein Gedanke, aber wahrscheinlich nicht. The Great Burn. Yeah.
Meinst du nicht? Bin ich das nicht?
Ja. Moment mal.
Ja, der Brand, ne, könnte man auch übersetzen. Ne? Wir wissen, da ist die erste Information, die Kurtzman eingestreut hat. Wir wissen, dass das ein kataklysmisches Ereignis war, ne? Also ein katastrophaler Zusammenbruch von allem, ne? Würde man Kataklysmus wahrscheinlich übersetzen, der die Föderation von außen traf. Und wir hatten immer spekuliert, ja, vielleicht ist das so eine Art Bürgerkrieg, der entstanden ist. Und wenn wir Picard fortschreiben, das, was da in Picard zu sehen ist, dann könnte es ja eventuell sowas sein irgendwie. Ja. Nee, Kurtzman hat gesagt, The Burn hat die Föderation getroffen, als sie so stark war wie nie zuvor.
So. Kann natürlich sein, weiß ich nicht. Meinst du, könnte was zu tun haben mit den Matrix-Wesen aus Picard am Ende? Dass die dann vielleicht doch irgendwie 100 Jahre später oder 500 Jahre später den Weg zurück beschritten haben?
Ja, möglich. Also wenn Kurtzman wirklich sagt, dass etwas von außen die Föderation getroffen hat und von außen, das würde wieder zu dieser Formulierung der Alterität des absolut anderen passen, was Michael Chabon über die Matrix-Wesen, wie du sie genannt hast, aus dem PK-Finale gesagt hat.
Ja.
Möglich. Also ich bin mir noch nicht so sicher.
Es ist am Ende auch die Frage, wie sehr er jetzt alles zusammenwebt an Story-Fitzeln und wie viel die Serien miteinander zu tun haben werden sollen. So,
ja, ne? Vor allen Dingen über 900 Jahre oder sagen wir von Picard aus vielleicht irgendwie 850 Jahre oder so. Das ist schon relativ viel, ne?
Ja, absolut. Ja,
800 Jahre, ne? Sogar noch ein bisschen weniger.
Genau.
Ja. Also, wir schmeißen mal vorübergehend alle unsere Theorien weg, dass Picard quasi den Anfang des Endes zeigt. Ne? Mhm. Und wir sehen auf jeden Fall, dass die Föderation gespalten ist jetzt, ne? Dass wir nur noch wenige Mitgliedswelten haben und die Galaxie im Chaos zurückbleibt. Das ist so das, was jetzt quasi Stand der Dinge ist.
Ja.
Spannend in diesem Zusammenhang finde ich die Shots vom Weltall. Wir sehen da nämlich so ein spitz geformtes Raumschiff oder so eine Raumstation. Ne? Das ist irgendwie so ein Kegel unten drunter.
Ja.
Haben wir noch nicht gesehen.
Nee.
Die Frage ist, ist das vielleicht der Feind oder ist das irgendwie eine Zukunftstechnologie der Föderation?
Ist total schwer zu beantworten, weil wir wissen ja auch überhaupt gar nicht, wo in 800, 900 Jahren die Föderation, also dass die Welt und auch die Föderationstechnik anders aussieht, ist ja auch irgendwie klar. Ne? Deswegen ist es, finde ich, total offen.
Ja, genau. In Burnhams pathetischer Rede am Ende können wir zumindest folgern, dass die Sternflotte alle Schiffe verloren hat. Ne? Sie sagt nämlich da irgendwie, Federation is not about the ships, it's about the people and who we are.
Ja.
Das heißt, also warum sollte sie sagen, dass die Föderation nicht aus den Schiffen besteht, wenn die Schiffe nicht tatsächlich weg sind? So, ne?
Das stimmt natürlich. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es wirklich ist es wirklich ein Schiff gewesen oder doch eher so eine Art Raumstation? Vielleicht ist es ja die letzte Raumstation, die übrig ist oder so. Aber vielleicht war es auch irgendwas ganz anderes.
Ja. Wir werden es erfahren.
Ja, vermutlich.
Du hattest in unserem Cold Open schon mal kurz die Haare angesprochen. Ne? Burnhams Haar bekommt eine große Veränderung.
Eine lange Veränderung, ja.
Genau, die meisten Szenen im Trailer zeigen, wie sie lange Rastas trägt.
Das
wir haben sie
ja
schon in verschiedenen Frisuren gesehen. Ne? Also wenn wir mal an die Rückblenden denken, so an den ersten zwei Folgen, da hat sie so eine scharfe, stachelgerade, vulkanische Frisur. Sah nicht besonders schick aus. Und jetzt Start der ersten Staffel Discovery war es so ein bisschen lockerer und dann hat sie die Haare auch sehr, sehr kurz getragen später. Natürliche Locken. Und jetzt ein ganz neuer Look, oder?
Ein ganz neuer Look und vor allen Dingen legt das ja so ein Stück weit die Vermutung nahe, also das war zumindest so mein Gedanke, dass dann doch ein bisschen Zeit vergangen ist vielleicht zwischen dem Wiederfinden der Discovery Crew, weil die langen Haare sehen wir, wenn mich nicht alles täuscht, vor allen Dingen dann, wenn Michael wieder Uniform trägt.
Ja.
Und am Anfang hat sie ja noch ihre normalen Haare, ne? Also wenn ich das richtig erinnere.
Ja, ist noch eine Spekulation, führt mich noch mehr in die Spekulation rein, dass wir tatsächlich in der ersten Folge vor allen Dingen Michael sehen, die eben überlegt, was sie jetzt tun kann. Und vielleicht das auch über mehrere Jahre überlegt, ne? Also wer weiß, wenn sie da wirklich niemanden findet und dann die ganze Zeit irgendwie in irgendeiner Behausung rumsitzt und langsam wachsen ihre Haare lang, Ja, vielleicht sieht man da eine Montage oder sowas.
Gegen- oder Zusatztheorie, wir haben vielleicht in der ersten Hälfte der Staffel zwei Storystränge und wir begleiten auf der einen Seite Michael, die ganz andere Erfahrungen und Leute aufsammelt an einer anderen Ecke, wo auch immer sie gelandet ist, und getrennt voneinander davon beobachten wir die Crew, wie sie irgendwie wieder vorwärts kommt und vielleicht ganz andere Leute trifft. So. Und irgendwann werden diese beiden Gruppierungen wieder zusammengefügt und vielleicht auch kommen da unterschiedliche Parteien dann dadurch an den Tisch, die vielleicht vorher nicht an einem Tisch waren, und dadurch wird wieder vielleicht ein bisschen mehr in Gang gesetzt, föderationsmäßig, keine Ahnung, wildes Spekulieren.
Absolute Spekulation, absolut möglich ist es natürlich. Ich würde komplett dagegen halten und würde sagen, alles, was wir im Trailer sehen, stammt aus den ersten beiden Folgen.
Hm. Ja, das ist ja immer deine Theorie, weil
klar, das hat auch immer gehalten übrigens.
Es hat immer gehalten, ja, ich weiß. Wir wissen ja auch noch nicht genau, was jetzt wirklich schon abgedreht ist, was schon fertig ist und so, ne? Und ja, du hast recht. Bisher war es tatsächlich so, dass aus den ersten ein bis zwei Folgen die Trailer bei Picard war es so und auch bei den letzten.
Nee, bei Picard war es tatsächlich die einzige Ausnahme, weil wir da tatsächlich Riker gesehen haben aus Nepenthe aus der 7. Folge.
Haben wir da Riker? Ah ja, stimmt, du hast recht. Ja klar, haben wir Riker gesehen, du hast recht. Ja,
aber
stimmt.
Das war halt auch Riker, den musste man zeigen, damit die Leute gucken.
Ja, Data war ja günstigerweise schon in Folge 1 dabei.
Genau.
Ja.
Mal ein ganz anderes Thema. Wir erinnern uns an den Short Trek The Brightest Star. Ne?
Ja.
Und die Staffel 2 Episode Sounds of Thunder. Und da haben wir Kamina besucht, die Heimatwelt der Kelpianer.
Ja.
Und wir haben da gelernt, die Kelpianer entwickeln sich schnell und werden deswegen von den Ba'ul, der anderen intelligenten Spezies des Planeten, zur Frühreifezeit quasi abgeholt und gegessen. Und dann hat die Discovery eine Art Schnellpubertät für ganz Kamina ausgelöst und die Kelpianer haben sich alle entwickelt, von Beutetieren zu Raubtieren. So, das ist die Kurzfassung von denen, was mit den Kelpianern passiert ist. Und wenn wir jetzt ein Jahrtausend weitergehen, dann habe ich das Gefühl, dass wir einen Kelpianer sehen, der sich völlig verändert hat. Wir haben da nämlich einen Mann mit so ein bisschen vernarbtem Gesicht, aber man sieht so auf der Nase noch so einen Strich und die Ohren sind auch so kelpianisch. Der spricht da mit Saru und mit Tilly und sagt so im Prinzip, ja, oh Gott, schön, dass ihr wieder da seid. So, also offensichtlich wurde da jemand erwartet, ne? Wurde da auf jeden Fall Föderation vielleicht auch erwartet. Ne?
Mhm.
Und der scheint auch an das Fortbestehen der Föderation zu glauben.
Ja. Aber es ist interessant, das hab ich gar nicht so wahrgenommen, als dass das kelpianische Überreste sein könnten. Aber das ist ganz interessant, ja.
Ich glaube tatsächlich, dass die Kelpianer noch eine größere Rolle spielen werden. Und wir müssen da auch mal über über die Flagge reden, die da ausgerollt wird. Ne? Hm.
Wo irgendwie was, 5 Sterne drauf sind oder
ja,
sowas?
Ja, es sind 6.
Hm.
Ne? Also Bux sagt ja, dass die Föderation größtenteils zerstört wurde. Und diese 6 Sterne, die da drauf sind, könnten ja dann für 6 Mitgliedswelten stehen, die noch dabei sind. Und jetzt mal basierend auf den Charakteren, die wir sehen, was ist das denn?
Telefon!
Oh Gott.
So. Ja. Grüße an Oma.
Danke. Basierend auf den Charakteren, die wir im Trailer sehen, könnten diese Mitglieder, Menschen, ist klar, ne? Vulkanier vielleicht. Ne?
Sehen wir zumindest einen im Trailer, ne?
Genau, Andorianer sehen wir.
Sehen wir auch, ja.
Und dann könnte man überlegen, sind da noch Kelpianer und Trill dabei?
Trill sind wir auch, genau. Wie viel haben wir denn dann?
Dann hätten wir 5.
4, 5, genau.
So. Hm. Würden noch von den Gründungsmitgliedern den Tellariten fehlen? Vielleicht sind die auch noch dabei. Oder auch vielleicht sowas wie Bajorana oder so.
Mhm.
Ja. Fände ich ganz
interessant.
Spannend,
ja,
diese
voll.
Überlegung.
Ja, aus irgendeinem Grund werden die uns ja diese ganzen Spezies zeigen, die ja also keine Funktion haben, also auch kein Redeanteil in diesem Trailer. Ja. Ne? Das sind ja einfach nur mal Kurzbilder, die gezeigt werden. So.
Genau. Ja, Kurzbilder. Wir sehen in einem Shot auch noch, dass Jet Reno und Stamets langsam zusammenfinden.
Eine meiner Lieblingsszenen in diesem Trailer.
Ja, sehr, sehr nett auf jeden Fall. Aber spannend ist, was auf dem Computerscreen zu sehen ist. Da sieht nämlich, das sieht so ein bisschen aus wie die Sphäre aus in Obel for Charon.
Mhm.
Darüber steht aber CME, Detected, und irgendwas mit Coronal und Magnitude.
Mhm.
Vielleicht haben wir es hier mit einer Supernova zu tun.
Also Corona hat ja irgendwas mit Sonne zu tun, ne?
Genau.
Mhm.
Also Krone, ja, also man nennt ja diese Koronal, würde ich jetzt irgendwie, also die Lichtreflexe an der Seite der Sonne so, ne?
Ja, ja.
Und Magnitude,
ja, ist halt die Höhe von irgendwas, ne? Ja. Also im Flugzeug benutzt der Begriff.
Also es könnte eine Sphäre sein, es könnte aber auch tatsächlich eine Sonne sein, die so langsam explodiert. Hm. Vielleicht haben wir da eine Supernova vor uns.
Oder die alte Sphäre, was ist mit der eigentlich noch passiert?
Die ist gestorben. Die ist.
Ach ja, richtig. Ja, so war das, genau. Ja. Ja, ungewiss, genau.
Ungewiss, genau. Sprechen wir nochmal kurz über Philippa Georgiou, das hatten wir eben angeregt. Ne?
Ja.
Wir sehen Philippa Georgiou, die sich irgendwo in einer shady Umgebung so ein bisschen durchkämpfen möchte und dann wird ihr gesagt, ja, du hast hier keine Autorität, verschwinde. Ne?
Ja.
Und das lässt Georgiou sich
nicht... Fokuhila.
Genau, ja, richtig, genau, der sah auch richtig crazy aus. Ja. Das lässt sich Georgiou auf jeden Fall nicht zweimal sagen. Also erstmal kann man hier natürlich sagen, okay, Föderation ohne Sternenflotte scheint wenig Einfluss zu haben. Ne?
Ja.
So. Und dementsprechend Sektion 31 vielleicht auch nicht. Aber Georgiou ist natürlich da noch ein Problem, ne? Weil wir haben das Gefühl, dass Georgiou eigentlich zurückreisen muss, um in der Vergangenheit Lead Character der Section 31-Serie zu werden. Ne?
Es ist halt die Frage, wann die damit anfangen wollen. Und es ist die Frage, ob dafür jetzt am Ende genug Zeit ist, insofern als dass am Ende dieser Staffel die Discovery wieder in ihre Zeit hinein gelangt, weil das könnte ja das Ziel sein, ein Ziel, die diese Staffel erreichen soll, will, muss, kann, darf.
Also Bo-Yun Kim und Erica Lippold arbeiten immer noch in der Sektion 31-Serie. Man merkt auf Twitter, dass sie zwischendurch geben sie immer so Wasserstandsmeldungen, dass sie gerade dran schreiben.
Ja.
Und eigentlich sollte damit gedreht werden, sobald Discovery Staffel 3 gelaufen ist. Das wäre allerdings eigentlich ja schon im Frühjahr der Fall gewesen und dann hätten sie ab Sommer gedreht.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, wann man überhaupt drehen kann in den USA oder in Kanada. In Kanada wahrscheinlich noch eher. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ja.
Die Frage aber ist auch, könnte die Sektion 31-Serie eventuell in der Zukunft spielen, wo Georgiou Sektion 31 für die neue Föderation erneut gründet?
Hm. Aber dann ohne Tyler.
Ja, wahrscheinlich. Oder sie holt ihn noch dazu.
Komm nochmal rüber.
Oder Tyler wird dann Teil von Strange New Worlds.
Aber was denkst du denn, wie diese Staffel enden könnte? Also das ist natürlich auch völliger Spekulatius, aber irgendwie wird es ja durchaus Sinn ergeben, wenn eins der Ziele ist, wieder zurück in die Zeit zu kommen, aus der die Discovery kommt, oder? Glaubst du, die werden sich da längerfristig aufhalten?
Ich glaube, die bleiben da. Also ich glaube tatsächlich, dass es keine Rückkehr der Discovery geben wird.
Ach krass.
Und ich hoffe, das ist jetzt eine Hoffnung, also das erste ist wirklich eine feste Überzeugung, das zweite ist eine Hoffnung, ich hoffe, dass diese Staffel nicht abgeschlossen endet.
Ja, das, da haben wir keine guten Erfahrungen mitgemacht.
Ja, genau. Also sie müssen diese Story auch nicht zu Ende führen. Sie können ja sagen, okay, und jetzt arbeiten wir dran, dass die Föderation wieder aufgebaut wird und vielleicht endet die Staffel tatsächlich nochmal mit einem Cliffhanger. So ein kleiner Cliffhanger irgendwie in die Richtung, ja, und das ist aber jetzt ein erster Rückschlag, so nach dem Motto.
Aber dann wird das, wenn wir davon ausgehen, dass es noch eine Staffel 4 und 5 und 6 gibt, dann wird das die nächste Voyager im Prinzip, ja?
Ja. Beziehungsweise, aber ich glaube nicht, dass die Discovery überhaupt den Weg zurücksucht. Ich glaube, es ist jetzt vorbei. Die bleiben da.
Ach,
und das würde sie dann von der Voyager unterscheiden.
Aber ist es nicht quasi story-immanent, dass die Crew einen Weg suchen muss, quasi zurück in ihre Zeitlinie?
Nee, die haben ja ganz klar entschieden, dass sie jetzt alles zurücklassen. Und diese Entscheidung wurde auch von allen getragen. Also hatte ja auch keiner mehr im Prinzip was. Ne?
Nee, ist schon richtig, ja.
Also Saru hat seine Schwester gehabt noch irgendwie.
Ja. Michael ein schlechtes Image.
Michael hatte ja gar nichts. Die hatte Spock, aber...
Und Sarek.
Und ja, aber die wollten ja im Prinzip alle jetzt nichts mehr wissen so.
Vielleicht kann Katra ja auch Zeit reisen. Wer weiß.
Die vulkanische Seele auf Zeitreise. Sehen Sie jetzt die neue Serie, produziert von Alex Kurtzman.
Klingt auch wie ein schöner Podcast. Die vulkanische Seele auf Zeitreise. Herzlich willkommen.
Du hattest eben schon mal gesagt,
Star Trek Achtsamkeits-Podcast.
Du hattest eben schon mal gesagt, Saru wird von einem vulkanischen Charakter begrüßt.
Ja.
Da sehen wir durch das Fenster einen Planet, der ähnelt keinem Planeten, den wir jetzt irgendwie auf dem Schirm haben. Also weder Vulkan noch irgendwie dem Planeten, wo die Discovery gelandet ist. Also wir wissen nicht genau, wo sie da stehen. Er ist komplett grün. Vielleicht ist es auch Kamina. Weiß ich nicht genau. Vielleicht hat Kamina sich so verändert, dass es jetzt komplett grün ist.
Es war ja doch recht braun eigentlich, ne?
Ja, genau.
Obwohl, es war also in dem Teil, wo Saru unterwegs war, war schon auch viel Urwald am Start. Oder viele hohe Pflanzen, sagen wir mal so.
Aber es ist auf jeden Fall schön, dass irgendwie eine Vulkanierin überlebt hat. Und die Frage ist jetzt natürlich, haben auch die Romulaner überlebt? Gibt es noch Romulaner? Könnte ja natürlich auch eine Romulanerin sein, diese Vulkanierin.
Absolut, ja. Absolut, ja. Stimmt. Das war ein bisschen vorschnell von mir eben. Ja.
Dann sehen wir die beiden neuen Casts, die zur Diversität der Serie beitragen werden. Erstmal die nicht binäre Schauspielerin Blue Del Barrio wird in der dritten Staffel das Crewmitglied namens Adira spielen. Mhm. Und in dieser Show, also es waren ja bereits Stamets und Kalber quasi als erstes schwules Ehepaar der Star Trek-Geschichte zu sehen. Und zu denen
Ehe, wird Adira. Sind die verheiratet?
Ja.
Echt?
Ich meine schon, ja.
Habe ich verdrängt. Okay, ja.
Adira wird mit den beiden irgendwie eine Verbindung herstellen. Ne? Mhm. Der Trailer zeigt auch, wie sie eher einen Moment mit dem Trill-Charakter Gray hat. Und das ist der erste Transgender-Charakter in der Star Trek-Serie. Mhm. Ich finde es verdammt gut, dass der erste Transgender-Charakter ein Trill ist.
Auch hier und da schon mal im Netz dann auch diskutiert wurde, auch wenn man sagen könnte, dass Trill vielleicht von Grund auf schon auch grob Transgender sind.
Ja, voll. Und das, ne? Gerade deswegen finde ich es so gut, weil die Symbionten sind ja sowas wie Transgender, ne? Also eigentlich die Würde nicht, aber die Symbionten.
Genau.
So Jadzia, der alte Mann, so quasi.
Ja, ne? Ja, genau.
Del Barrio hat auf dem Panel erklärt, dass Adira die Geschlechtsidentität zunächst nicht mit der Discovery-Crew teilt. Mhm. Also vielleicht führt die Bindung an Stamets, Kalber und Gray dann irgendwie zu einem Coming-out mit der Zeit.
Interessant. Ja. Auf jeden Fall ganz interessant, das zu setzen, und damit bleibt Star Trek sicher auch so ein bisschen treu mit neuen Charakteren auch mal irgendwie ein politisches Zeichen zu setzen.
Voll. Ich bin... Ich übe gerade noch die Aussprache, ne? Dieses sie, er und so ist gar nicht mal so einfach. Das muss man sich mal ein bisschen angewöhnen, damit das eben während der Besprechung von Discovery Staffel 3 dann auch gut funktioniert.
Ja. Es sind noch 4 Wochen Zeit zum Üben.
Genau. Wir haben immer gedacht, dass Burnham in diesem Trill-Symbionten-Pool schwimmen wird, ne? Ja. Als wir die ersten Bilder gesehen haben, aber das ist falsch. Es ist Gray. Mhm. Wir haben da Jadzia Dax ja schon drin gesehen in der Episode Equilibrium von DS9. Ja. Ja. Und es kann sein, dass Gray in dieser Episode dann mit einem Symbionten kommuniziert, für den sie schließlich Wirtin sein wird. Könnte auch bereits verbunden sein, und die Symbionten müssen dann miteinander kommunizieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Trill.
Ja, irgendwie gefühlt ewig her, dass wir von dem mal irgendwas gehört haben. Ne? Also es war wahrscheinlich wirklich DS9, wo... Was ist denn in den Filmen gewesen? Mal überlegen. Weiß ich nicht.
Ja, da war doch, da Kirstie Alley hat doch einen Trill
gespielt. Ja, stimmt, du hast recht, ja. Hm. Ja, aber auf jeden Fall waren sie jetzt nicht sehr, sehr prominent besetzt in den letzten Jahren. Ja.
Okay, schauen wir uns noch ein paar Einzelbilder an. Also der Trailer zeigt natürlich so ein paar neue Technologien. Ne? Wir sind jetzt im 32. Jahrhundert, da sollte es auch ein paar neue Technologien geben.
Offensichtlich gibt es die auch.
Erstens gibt es so eine Art Waffe. Die haben wir schon in einigen Vorher-Trailern gesehen. Ne? Also eine Waffe, mit der Book auf jeden Fall so eine Energiewelle erzeugen kann, die feindliche Kämpfer wegsprengt. Und die sehen wir dann später auch nochmal in der Schlachtszene. Das haben wir, glaube ich, aber im alten Trailer nur gesehen.
Mhm. Ja.
Und Burnham ist relativ beeindruckt von dieser Waffe. Später sehen wir dann noch, wie Adira irgendwas Technisches mit so einem programmierbaren Metall macht. Mhm. Eventuell Naniten. Das finde ich ein bisschen irritierend, wenn man im Hinterkopf hat, dass Control ja im Prinzip durch Naniten assimiliert hat.
Ja, ich weiß auch nicht so ganz genau, aber es sieht so ein bisschen so aus. Ne? Und hat das dann irgendwas mit dem Kommunikator zu tun, oder ist das ein Kommunikator oder irgendwie?
Ja, ich glaube schon. Ja? Ich glaube schon. Mhm.
Sie klebt da, also wer ist das? Michael?
Ja, das ist dann, Michael, genau.
Da in Richtung Kommunikator bei sich irgendwie, ne?
Ja. Also vielleicht werden die Kommunikatoren, die Abzeichen irgendwie vielleicht werden im 32. Jahrhundert so hergestellt, ne? Dass man irgendwie aus in der Hand Nieten irgendwas repliziert. Vielleicht sind es mobile Replikatoren.
Das wäre geil.
Warum eigentlich nicht? Ne? Also Es gibt mobile Holo-Emitter, ne? Das war zwar nur eine Lösung, damit der Doktor rumlaufen kann, aber immerhin gibt es die. Warum soll es nicht mobile Replikatoren geben?
Ja, ja, eben. Und dieser Holometer, der ist ja winzig, ne? Also da kannst du ja echt, also es wäre eigentlich ganz geil, ne? Dann kannst du ja halt irgendwie Burger mit Pommes mit der Fernbedienung mal eben kurz so zip.
Oh, cool.
Ja. Das wäre meine Welt.
Vor allen Dingen Burger mit Pommes die ganze Zeit.
Zip, zip, zip. Nochmal, zip. Geil.
Kann man eigentlich Bier. über Replikatoren oder über Beamer oder sowas, kann man, also über Transporter, kann man auch abnehmen?
Ja, eigentlich. Ich meine, wenn du ein paar Moleküle einfach weglässt, müsste das doch eigentlich möglich sein, oder?
Ich meine, man braucht ja im Prinzip nur den Geschmack, ne? Und dann beamt man im Prinzip aus der Speiseröhre das Zeug wieder raus. Das wäre nicht ganz so schlecht.
Bevor es den Magen erreicht quasi. Zack.
Ja, so ein bisschen da, was darf ja den Magen erreichen oder sowas. Oder das wird dann da ausgetauscht mit irgendwie, keine Ahnung, nur ja, Salat Stoffen oder so.
Das ist ein geniales Konzept. Im 32. Jahrhundert muss das möglich sein. Ich bin mir ganz sicher.
Ich schreibe schon mal ein Buch darüber. Das verkauft sich sicherlich ziemlich gut.
Abnehmen mit Beamer. Naja, ich arbeite am Titel noch. Ich bin ja dein Marketing-Mensch, ne? Ist ja klar.
Ja, danke, danke. Mach das bitte für mich. Wir sehen dann noch das Gegenteil zur Technologie, nämlich Tilly kuschelt einen Baum.
Ja. Und alle freuen sich doch sehr über diese grüne Szene irgendwie, ne? Und was denkst du, was steckt dahinter? Ist, weil alles so grau
ist? Ich hätte dich jetzt gefragt, also ich habe zwei Theorien tatsächlich, ja. Aber ich weiß nicht, ob du auch eine hast.
Ja, also mein erster und einziger Gedanke, also ich gucke ja immer ein bisschen frischer und ich habe den Trailer mir eben zweimal angeguckt, bevor wir angefangen haben zu sprechen. Das heißt, mein Gehirn hat dann nicht so richtig viel gemacht. Macht ja auch sonst nicht so viel, aber in dem Fall.
Stell dein Licht nicht in den Scheffel.
Oh, heute nett. Oh, heute ist er nett, der Andi. Mensch.
Sonntagmorgen.
Hey. Ich habe dann zuerst gedacht, irgendwie, weil es halt so eine unwirkliche, eine fiese Welt ist, wo vielleicht auch was kaputt gegangen ist. The Burn, you never know, was vielleicht irgendeine Seuche, die organisches Leben zerstört. Und jetzt ist da wieder eine Ecke entstanden mit echtem Gemüse. Oder aber es ist vielleicht ein Planet oder eine Ecke von einem Planeten, der von The Burn verschont worden ist. Und die haben halt alle lange nichts mehr gesehen außer Steine und Raumstationen oder Stationen unter der Erde oder was auch immer. Also Technik und Technik und Kargheit und ein bisschen Moos. Und das ist jetzt endlich nochmal, weiß ich nicht, der Anfang von einem Wald oder eine Wiese mit Bäumen. Und das ist die emotionale Reaktion auf endlich nochmal ein bisschen mehr Grün als Moos.
Ja, das wäre auch eine meiner Theorien. Wobei ich sogar so weit gehen würde, dass ich sagen würde, vielleicht sind sie auf der Erde und merken, dass auf der Erde eben Vegetation noch überlebt hat. Und Tilly erinnert sich vielleicht sogar an ihre Jugend, wo sie da irgendwie rumgespielt hat an diesem Baum oder so.
Ja, und da war der Baum vor 800 Jahren, war was bitte dann?
900? Ja, warum denn nicht? Also ein Baum kann auch mal 1000 Jahre alt sein. Der sah auch relativ mächtig aus, dieser Baum.
Ja, stimmt, aber das muss ja dann schon ein Special-Baum sein. Ne? Also das ist ja, eine Birke ist es dann nicht.
Eine Eiche
oder so? Eine Eiche kann das, ne?
Ja. Und die andere Frage wäre, ist vielleicht dieser Baum auch ein empfindungsfähiger außerirdischer Organismus?
Und aus Herr der Ringe abgehauen oder was?
Naja gut, warum soll es denn keine Baum-Aliens geben?
Ja, ich weiß, wir sehen ja immer nur die gleichen Aliens und das hat vor allen Dingen Gründe, weil wir in Star Trek Menschen maskieren, damit sie Aliens spielen, ne? Aber ja, warum soll es keine Baum-Aliens geben? Aber nee.
Denk doch mal an Pavo. In Pavo waren doch auch so Sporen, der Wald war doch auch so ein bisschen lebendig mit den Sporen und so.
Ja, ich will dir da jetzt nicht hundertprozentig widersprechen. Es gibt ja auch überhaupt gar keine Grundlage dazu zu widersprechen. Aber ich würde eher bei Theorie 1 bleiben, tatsächlich. Auch wenn ich nichts dagegen hätte, meinem sprechenden Baum zu begegnen oder einem empfühlsfähigen Baum zu begegnen, von mir aus. Aber ich.
Empfühlsfähig?
Empfühlsfähig.
Gut.
Wer kennt das nicht, das Wort? Ha? Mal alle aufzeigen, die es nicht kennen. Hm? Nee, jetzt hätte wieder runter. Hallo? Wieder runter. Ja. Nein, empfindungsfähig oder gefühlsfähig, könnte man vielleicht auch sagen. Genau. Es wäre schon so ein bisschen Fantasy, ne?
Es wäre ein bisschen Fantasy, ja, aber kommt drauf an, wie man es begründet. Ne? Mhm. Also man kann ja durchaus irgendwie sagen, dass es auf diesem Baum niemals irgendwelches anderes organisches Leben gegeben hat. Und Bäume kommunizieren ja auch.
Ja. Wie wir alle wissen, der Freund ein Baum.
Genau, zum Beispiel, keine Ahnung, sie interagieren mit der Sonne oder sowas. Warum können die nicht auch dann irgendwann vielleicht empfindungsfähig werden? Hm?
Was haltet ihr von dieser Theorie von Forstbotanisch Dr. Dom? Findet ihr das interessant? Findet ihr das
plausibel? Ich arbeite an meinen Ländereien immer sehr, sehr stark daran, dass die Bäume irgendwann empfindungsfähig werden und mit mir sprechen können. Sich vielleicht auch selbst versorgen würden. Das finde ich gar nicht so schlecht.
Was machst du denn, wenn die dann anfangen, sich zu beschweren? So, Alter, was ist denn das für eine Scheiße hier? Warum hast du uns so blöd hingestellt? Ich stehe den ganzen Tag in der Sonne. Warum hast du meinen Partner hier abgerissen? Das war total doof. Und wo ist eigentlich, was ist mit der Wiese? Da war mal so schön viel. Also, es stimmt hier alles nicht mehr. Außerdem pinkelst du da immer hinten in den Garten.
Wir machen dann irgendeinen Deal, das ist kein Problem.
Du und der Baum.
Ja.
Der meckernde
Baum.
Vielleicht ist es ja ein Pöbelbaum, so ein richtiger, so ein grantiger, blöd. Weißt du, der hat schon 350 Jahre gesehen und die letzten 100 Jahre musste er mit Menschen verbringen. Davor war echt schön und jetzt ist er so ein richtig grantiger, blöder Baum geworden. So. Der hat echt keinen Bock mehr.
Ja, dann gibt es immer noch den Borkenkäfer. Der.
Oder einen Nazi-Baum.
Oh Gott. Gehen wir lieber zu diesen Kommunikationsabzeichen nochmal hin. Die sehen nicht mehr so richtig deltamäßig aus, ne? Die haben jetzt irgendwie, sind jetzt rund.
Stimmt, ja. Ja, so ein bisschen schneckig, ne?
Ja, genau. Also das sieht ein bisschen so aus wie die Abzeichen der Bajoraner. Mhm. Auf Deep Space Nine. Die sind ja auch so rund.
Stimmt.
Kira trägt da M1 von. Keine Ahnung, also vielleicht, in diesen Kreisen ist dann immer noch so eine Delta-Form mit abgerundetem Rahmen irgendwie, aber ja, vielleicht haben die Bajoraner einen zu großen Einfluss.
Und das ist schlecht, weil die haben alle einen Schuss.
Ja, so ein bisschen. Aber ja,
sympathischen.
Sie ja auch irgendwie.
Ja, einen sympathischen, ja.
Wer wird Captain? Dritte Staffel?
Naja, wir sehen Saru in Captain-Funktion auf jeden Fall, zwischenzeitlich. Genau. Ne? Also, ja. Dann gibt es noch eine Ansprache von Michael, aber Michael hat sich ja nie von Ansprachen abhalten lassen, auch als sie nichts war. Also,
genau.
Wörtlich nichts, so, ne? Deswegen würde ich jetzt erstmal vorsichtig auf Saru tippen.
Ja, also entweder er nimmt das mit dem Acting-Captain jetzt wirklich sehr, sehr ernst. Dementsprechend trägt er eben auch die goldenen Streifen auf den Schultern und trägt die Insignien des Captains. Oder er ist dann wirklich Captain geworden.
Ja.
Uns würde es, glaube ich, freuen. Ne? Also Saru hat es eigentlich verdient.
Ja, auch wenn ich irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl habe, ihm fehlt vielleicht noch so ein bisschen die Führungsqualität, so ein bisschen das Feinfühl, ein bisschen Charisma. Aber er ist ja auch nicht mehr der ganz staubtrockene Bürokrat von der ersten Staffel. So, ne? Da ist ja ein bisschen was passiert in der zweiten Staffel.
Im Gegenteil, er hat das Wahrerei durchlaufen. Er hat jetzt auch keine Angst mehr und so.
Ja, aber trotzdem ist Saru immer noch so ein bisschen Saru. Er hat, ne, er hat jetzt Potenzial durch diesen Switch, ne, sich noch weiter zu entwickeln. Aber das... das müsste noch passieren, finde ich. Aber das kann, also es müsste noch ein bisschen mehr passieren, damit er ein cooler Dude wird. Im Moment ist er nicht mehr der total spießige Sternflotten-Regelbuch-Nachvollzieher. Er muss noch, ich finde, ihm fehlt noch so ein bisschen so die letzten 10%, um der coole Captain-Dude zu werden. Aber die kann er ja entwickeln jetzt hier auf dieser Reise.
Learning by doing.
So.
Wir sehen noch einen besonderen Andorianer, den sehen wir öfter mal. Mhm. Der hat irgendwie Bart und lange Haare.
Mhm.
So. Also erstmal ist ja schön, dass die Andorianer noch dabei sind und dass sie offensichtlich auch noch Föderationsgeist sind, aber ich bin sehr gespannt, was es mit diesem besonderen Andorianer auf sich hat. Und schade eigentlich, dass der
nicht spricht.
Nicht, dass er nicht spricht, genau. Nee, dass er nicht von dem Darsteller, ach shit, jetzt habe ich ihn vergessen. Wie heißt der denn nochmal, der Darsteller, der auch Verjun gespielt hat?
Und, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich habe auch direkt an ihn gedacht, aber Namen sind Schall und Rauch.
Das war natürlich Jeffrey Combs.
Ja, natürlich.
Wie mir gerade mein Gehirn gesagt hatte.
Ja, ich hab's klicken gehört.
Schade, dass Jeffrey Combs den nicht spielt. Gut, aber Jeffrey Combs spielt bestimmt noch eine Rolle in Lower Decks. Da kommen sie alle irgendwann.
Ja, kommen sie?
Ja, hast du den Mid-Season-Trailer von Lower Decks nicht gesehen?
Nein, habe ich nicht.
Hiermit ein Verweis auf die nächste Folge Star Trek Discovery Lower Decks.
Oh. Dazu später mehr.
Michael Burnham wird gezwungen, Ash Tyler in der Vergangenheit zu lassen. Haben wir eben schon besprochen. Die Frage ist jetzt, was macht sie jetzt mit ihrem ganzen romantischen, mit ihrer ganzen romantischen Energie? Sie steckt sie offensichtlich in Book, in dem...
Das ist ein ganz komisches Bild, aber gut, ja.
Ich weiß nicht, was du an dieser Stelle wieder in deinem Kopf hast.
Ja, diesen Kuss halt.
Ja, wir sehen einen Kuss. Das ist toll.
Ja, aber freust du dich darauf?
Ja, ja schon irgendwie. Also ich
brauchst du eine Love Story? Brauchst du nochmal eine Love Story auf jeden Fall?
Ich wünsche Michael immer alles Gute. Die hat ja so viel Quatsch erlebt in ihrem Leben.
Achso, ja.
Sie war auch an vielem schuld, aber
Vielleicht auch nicht. Also ich finde, ne, über die Meutereinummer, da kann man mindestens streiten. Und dass sie sich in den einzig bisher bekannten Mensch-Klingon-Hybriden mit Psycho-Psycho-Problemen, was auch immer, Psycho-Verdrängungsmechanismen in sich verliebt hat, das ist halt schon, also ich würde sagen, ziemliches Pech gewesen.
Dumm gelaufen. Ja, aber ich wünsche jetzt auf jeden Fall Glück und der Buck, der scheint auch netter zu sein.
Ja, meinst du, das ist ein netter?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, der hat das Herz am rechten Fleck.
Ja, aber du sagst ja selber, wir sehen vielleicht jetzt hier nur Ausschnitte aus den ersten beiden Folgen. Meinst du, die knutschen schon in den ersten beiden Folgen rum?
Ja. Ja, ich meine, die sind vielleicht auch alleine, Michael und Buck da.
Was soll man denn da machen? Das liegt alles in der menschlichen Natur.
Tatsächlich. So, der Trailer endet mit der Enthüllung des neuen Logos von Star Trek Discovery. Das ist ein deutlicher Unterschied zu vorher.
Mhm.
Das Wort Discovery ist jetzt viel größer. Der Franchise-Name wird relativ klein. Das heißt, Discovery entfernt sich etwas von Star Trek, muss man sagen, an dieser Stelle.
Rein typomäßig zumindest.
Ja, genau. Ja. Und es gibt so Spekulationen im Netz, ne? Das spiegelt so ein bisschen wider, wie die Show die Vergangenheit hinter sich lässt und jetzt nun wirklich Neuland erkundet und so. Wir werden sehen.
Glaubst du, es gibt einen neuen Vorspann? Ich meine, dieses Logo hat ja eigentlich sonst nichts mit der Serie zu tun. Das ist ja eigentlich eher so ein Promo-Logo, so, ne?
Ja. Ich weiß es nicht. Fände ich spannend, einen neuen Vorspann. Mhm. Aber ja, ich mag den alten Vorspann halt auch. Keine Ahnung.
Ja, vielleicht modifizieren sie ihn, ne? Also machen da irgendwie neue Zeichentrick-Animations-Dingsies rein.
Ich hoffe, es gibt keine neue Titelmelodie, sonst müssen wir Sebastian Klaßmann nochmal
bemühen. Das sprengt alle unsere Budgets.
Ja. Na gut. Fazit, was sagst du? Hat er dir gefallen?
Ja, also er hat vor allen Dingen, also ich merke, dass ich immer mehr Bock habe. Also ich gucke ja immer noch gerade die ersten beiden Staffeln und es macht mir gerade total Spaß und ich habe total Bock zu erfahren, was da passiert. Ich finde, es waren gerade in der ersten Hälfte des Trailers viele sehr, sehr schöne Bilder. Es sah sehr, sehr, sehr gut aus so. Und was die Story angeht, weiß man ja jetzt auch nicht deutlich mehr als nach den letzten Trailern und da wusste man auch nicht so richtig viel, aber so dieses, wir müssen uns wiederfinden und wir sind in einer Endzeitwelt und wir müssen unsere Werte wiederfinden und gemeinsam sind wir stark, Dingsbums, das spricht doch erstmal irgendwie dafür, dass es vielleicht eine ganz spannende Story werden könnte. Und ich habe Bock und ich hab auch Bock auf Michaels Geschichte, weil ich glaube, die wird auch echt ganz, ganz interessant, die wir dann da sehen und auch dramatisch. Ne? Ich meine, wenn ihr da irgendwo alleine strandet ohne die Discovery, auch darauf habe ich Bock drauf. Mhm. Auch darauf habe ich Bock drauf. Also mit Sprechen ist heute irgendwie...
ganz, ganz schwierig.
Ist ganz, ganz schwierig. Ja.
Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen... Ja. Das wird jetzt Leute schockieren und Leute werden mich jetzt wieder hassen im Internet. Aber ich habe so ein bisschen den Vibe von TNG frühe Staffeln, wenn ich jetzt Discovery gucke. Also beziehungsweise wenn ich den Trailer sehe. Und das hat den einen Grund. Ich finde, wenn man die frühen TNG-Staffeln sieht, dann hat man so einen feindlichen Weltraum, bei dem man immer wieder Quatsch erlebt.
Ja.
Und die da hinkommen, sind aber die coolen Föderationsgeist, die zusammenhalten, die Föderationswerte hochhalten und die eben versuchen, damit alles zu lösen.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, dieser Vibe könnte so ein bisschen Staffel 3 bestimmen, dass du diesen feindlichen Weltraum hast, aber hier hast du die Leute, die sich mittlerweile gefunden haben, die mittlerweile einfach nur noch Föderationswerte leben wollen und die dann versuchen, in diese feindliche Welt hineinzutragen.
Mhm. Also so ein bisschen so das Gefühl, was Q Picard geben wollte. So, ihr seid, es war auch Staffel 1, ne, wo der erste Kontakt mit den Borg, ne, ihr seid hier draußen und eiert hier rum und habt eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von dem, was da draußen
auf euch. Ich glaube, Q war Staffel 2 tatsächlich, weiß ich nicht mehr genau, aber genau, also es war auf jeden Fall auch relativ früh und was in diese Richtung geht.
Finde ich ganz spannend, dass du das sagst. Kann ich nachvollziehen, ja.
Ich bin, das ist natürlich ein anderes Setting, aber
ja, total,
grundsätzlich zu sagen, wir haben hier jetzt quasi sowas wie den Advanced Human, der so langsam heranwächst und der es jetzt, der jetzt versuchen muss, auch unter den widrigen Umständen eben Moral und Werte hochzuhalten und die eben in eine neue Situation reinzubringen, da hätte ich schon Bock drauf. Hm. Ich sehe das ein bisschen.
Ich auch, auf jeden Fall. Und das hat auch Star Trek-Potenzial, finde ich, alles in allem. Aber
Discovery ist immer schon Star Trek. Das ist völliger.
Ja, ja.
Jeder, der sagt, dass das keine Star Trek-Werte sind, der hat wirklich nicht richtig verstanden, worum es bei Star Trek geht. Also Discovery ist wirklich. Man kann bei Picard sehr, sehr stark drüber diskutieren, aber bei Discovery kann man das nicht. Mhm. Tut mir leid. Da kann man über sehr, sehr viel, was Look angeht, was auch mein Star Trek ausmacht, irgendwie mit ein bisschen mehr Humor oder sowas. Da kann man drüber diskutieren. Aber nicht, dass Discovery keine Star Trek-Werte. Also
haben wir
produziert,
ja auch.
Beziehungsweise auch lebt quasi in allem drum und dran.
Schon allein mit Michael quasi.
Ja, mit Michael, mit ihrem Prozess, mit ihren Reden, aber auch mit dem Wissenschaftsfeuer, was da zum Beispiel in Stamets und Tilly brennt und was ja im Prinzip auch Thema der gesamten ersten Staffel war. Ne? Also wir versuchen nun wissenschaftlich weiterzukommen und das wird aber missbraucht. So.
Ja.
Und dann von jemandem, der aus dem Spiegeluniversum kommt. Also im Endeffekt, das ist zwar alles nicht so toll erzählt worden, aber die Story ist total Star Trek. So, deswegen, keine Ahnung.
Es ist auch nur in Teilen nicht toll erzählt worden. Ich finde, also jetzt auch gerade beim Rewatch, finde ich, dass die Einzelfolgen schon, also da sind viele sehr, sehr stark und es driftet halt an einigen Stellen weg. So, aber ich finde, es ist auch echt nicht alles schlecht erzählt, was da passiert.
Hm. Gut.
Also ich freue mich sehr. Wir können abschließend festhalten, ich freue mich sehr und das, was ich bei Lower Decks jetzt vielleicht nicht hatte, aber weil ich auch nicht weiß, was auf mich zukommt und weil es einfach auch eine andere Art von Serie ist, das stellt sich bei Discovery immer mehr ein. Eine sehr, sehr große Vorfreude und ich hype dem Oktober entgegen.
Ich auch und dementsprechend war das unsere kleiner kurzer Ausblick für all die Leute, die eventuell auch bei Lower Decks gerade nicht mehr so richtig einschalten, weil Lower Decks eben noch nicht zu sehen ist und sie deswegen keine Lust haben, gespoilert zu werden. Hier mal unser kurzer Ausblick auf Discovery und ich hoffe, ihr seid mit uns am Start, wenn wir ab dem 18.10. Discovery Staffel 3 besprechen. Am 16.10., das ist der Freitag, müsste es hier zu sehen sein und unser Plan ist derzeit, dass wir am 18.10., Sebastian, widersprich mir, wenn das nicht der Plan ist, aber dass wir am 18.10. dann eben unsere Folge so irgendwann raushauen können. Ja. Vielleicht auch am 19., aber eher am 18.
Das wäre der traditionelle, klassische Track am Sonntag, ne?
Exakt.
Lower Decks gibt es dann Anfang der nächsten Woche, falls ihr euch fragt, wo das denn eigentlich rumhängt, aber das passiert ja noch.
Exakt, genau.
Dann, könnt ihr natürlich noch uns daran teilhaben lassen, was ihr so über den Trailer denkt und welches vielleicht wichtige Detail wir vergessen haben, was ihr aber total wichtig findet. Ob ihr euch genauso freut auf die dritte Staffel Discovery oder ob ihr vielleicht vorsichtig skeptisch seid oder auch entschieden skeptisch und auch die Gründe würden wir erfahren.
Und nochmal, ob ihr einschätzt, ob dieser vernarbte Typ wirklich ein Kelpianer ist oder nicht.
Finde ich auch ganz spannend, ja. Also ich muss mir den jetzt nochmal angucken, weil das habe ich gar nicht irgendwie so richtig auf dem Schirm gehabt. Schreibt uns das gerne oder teilt uns das gerne sonst irgendwie mit, auch gerne per mündlicher Sprachnachricht hier nochmal die passenden Kanäle dazu.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 UKTA-UK2. Unter der 02291 UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Das tun wir wie immer und wir freuen uns auch vor allen Dingen, wenn ihr dann ab dem 18. Oktober mit uns diese Reise antretet. Oh, ich freue mich wirklich.
Herrlich.
Herrlich, herrlich.
Eine gute Reise und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.